Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der verpennte Manu. Es ist ein ganz früher Morgen, wir haben kurz nach 7 und wir sind zum Dreiercast hier im täglichsten Spiele-Podcast der Welt versammelt, um über ein Spiel zu sprechen, das letztes Jahr die Gemüter bewegt hat, Tränen hervorgeweckt hat und heute zu einer hoffentlich keiner hitzigen, sondern einer sachlichen und ausgeruhten Diskussion führt, The Last Guardian. Guten Morgen, Micha. Guten Morgen, Daniel.
Guten Morgen. Was soll denn an der Diskussion nicht sachlich werden? Es ist doch erwiesenermaßen allen klar, dass dieses Spiel ein Meisterwerk ist. 120% soll jeder spielen. Bis morgen. Tschüss.
Okay. Bis morgen. Tschüss. Kann ich ja noch meinen Monolog hinten dran schneiden, würde ich sagen. Also, The Last Guardian. Endlich wieder ein Spiel mit The vorne dran, bei dem ich mich nicht verplappern muss. Ich habe wirklich extra noch mal nachgeguckt, Daniel. Du hattest mich so verunsichert. Heißt es jetzt Last Guardian oder kommt da noch ein The vorne dran? Ich werde jetzt bei jedem Spiel vorher nachgucken. Ein Spiel aus 2016, muss man ja jetzt ja noch dazu sagen, auf das wir lange, lange gewartet haben, fast über 10 Jahre, Micha, hat es gedauert, bis dieses Spiel von den ehemaligen Ico Studios beziehungsweise von Fumito Ueda endlich herausgekommen ist, war noch für die PlayStation 3 angekündigt, kam jetzt für die PlayStation Pro raus, aber ich glaube, man kann dieses ruckelige Monster auch auf der PlayStation 4 spielen. Ja, dazu kommen wir später noch. Micha, magst du vielleicht so ein bisschen herleiten, wo The Last Guardian herkommt und warum hat es denn so lange gedauert?
Warum das so lange gedauert hat, kann ich dir natürlich auch nicht sagen, weil diese Details hat das Entwicklerteam jetzt nicht bekannt gegeben. Aber es ist, du hast ja gerade schon einleitend gesagt, also es ist von dem Game Designer Fumito Ueda, der hat Ico und Shadow of the Colossus entwickelt, mit so einem festen Team, das es da gibt. Der hat eine ganz interessante Geschichte, hat früher mit einigen anderen sehr bekannten Designern gearbeitet, die auch unter anderem sehr coole, avantgardistische Spiele gemacht haben, die sehr tief in die Spielkultur die auch wirklich sehr stark beeinflusst haben. Dazu vielleicht mal an anderer Stelle mehr. Vielleicht sollte man mal generell über die ganze Reihe was machen. Aber auf jeden Fall, The Last Guardian ist relativ früh angekündigt worden. Also Shadow of the Colossus lief, hat damals auch sehr, sehr gute, großartige Kritikerstimmen bekommen und hat Sony direkt gesagt, das ist ja geil, da machen wir dann auf jeden Fall noch ein Nachfolgeprojekt, waren sehr interessiert dran, was der Ueda da sonst noch an Ideen hatte und dieses Projekt, da wurde schon ganz früh ein Teaserbild, ich glaube vor ungefähr 9 Jahren, wurde da bekannt gegeben. Ja, und wie du sagst, sollte das eigentlich noch für die PlayStation 3 rauskommen.
2011 eigentlich, ja.
2011 eigentlich so, ne? Und das wäre so, Shadow of the Colossus war so der Schwanengesang der PlayStation 2. Das war so ein Spiel, das war so ambitioniert und so technisch so aufwendig, weil man da gegen riesige Kolosse gekämpft hat, wie der Titel sagt, dass die PlayStation 2 da unheimliche Schwierigkeiten hatte, dieses Spiel zu stemmen, so rein technisch. Also es lief lief sehr schlecht und so, aber nichtsdestotrotz war das einfach sehr einzigartig und deswegen hatte man bei Last Guardian auch so ungefähr so ein Gefühl gehabt, so okay, es wird auch so ein ähnlicher Titel, der auch sehr ambitioniert ist und der wirklich dann auch alles ausreizt, was die Hardware da so hat und vielleicht kommt die PlayStation 3 damit gar nicht klar und dann hat sich das verschoben und weiter verschoben und es gab immer mehr Probleme und dann hat man sich schon ein bisschen Sorgen gemacht, weil dann ist es sehr, sehr wünscht, gab es eine Funkstille. Irgendwo klingelt ein Telefon. Also dann gab es eine Funkstille und diese, da hatte man so ein bisschen die Angst, die Befürchtung, dass The Last Guardian dann auch gecancelt wurde und dann ist der Ueda dann auch aus, hat dann nicht mehr für Sony gearbeitet, sondern hat dann sein eigenes Indie-Studio gegründet und war dann nur noch als, in Anführungsstrichen, nur noch als Berater dann da und so und das sah alles irgendwie so aus, als würde The Last Guardian gar nicht mehr erscheinen, so irgendwie. Man wusste da jetzt gar nicht, was ist da eigentlich los. Also man hatte schon die Befürchtung vom Vaporware. So, und dann so vor einem Jahr, glaube ich, gab es dann die ersten neuen Lebenszeichen, vielleicht glaube ich auch ein bisschen früher. Und dann wurde klar, dass dieses Spiel dann letztendlich erscheint. Und hier ist es.
Wurde es dann endgültig nochmal angekündigt.
Genau, da wurde es dann nochmal, also Sony nochmal gesagt, nee, keine Angst, das kommt auf jeden Fall, wir wollen das machen. Keine Sorge, es wird erscheinen. Jetzt ist es da. Es ist unglaublich. Man hat das jetzt in der Hand. Das Spiel ist jetzt fast 10 Jahre in Produktion gewesen. Müsst ihr euch das mal vorstellen, fast 10 Jahre in einem Spiel zu arbeiten und das jetzt endlich mal rauszubringen, ist super krass. Und es passt sehr thematisch auch ganz gut in diese Welt rein, die von Ico und Shadow of the Colossus entwickelt wurde. Es hat sehr, sehr Ich weiß jetzt gar nicht, ob es jetzt im selben Universum spielt, es macht aber auf jeden Fall den Eindruck und es ist wie ein schöner, kompletter Abschluss dieser drei Spiele. Also die kann man im Prinzip alle drei hintereinander spielen, die haben alle einen anderen Fokus, aber man hat das Gefühl, dass die alle in einer Welt spielen. Auch.
Daniel, vielleicht magst du mal für die Leute, die weder Shadow of the Colossus noch Ico gespielt haben, so ein bisschen zusammenfassen, um was geht's denn bei The Last Guardian und was muss man sich darunter vorstellen?
Ich finde es interessanterweise spielerisch sehr nah an, also vielleicht sogar noch näher an Ico als an Shadow of the Colossus. Es ist tatsächlich wieder dieses Gleiche, dass man in einer leeren oder mehr oder weniger leeren Welt unterwegs ist, dass man nicht weiß, was mit dieser Welt auf sich hat. Die hat so eine ganz komische, melancholische Stimmung. Man ist oft in Ruinen einer offenbar untergegangenen Zivilisation unterwegs. Also bei Ico ist es ja genauso, dass man da als kleiner Junge eben rumrennt und man sieht überall Mauern, Brücken, irgendwelche kleinen Tore und Portale und so und es ist aber niemand da, so man rennt da alleine rum und man weiß nicht, ist das hier alles menschenleer, ist das untergegangen, gibt's überhaupt noch Menschen hier, aber man findet sich halt in dieser Welt wieder und versucht da dann eben raus zu flüchten. Bei Ico ist es dann eben so, dass man dieses Mädchen da rausbringen will. Hier ist es dann eben anders und ich find's ganz interessant, dass sich dadurch auch so ein bisschen die Kräfteverhältnisse umgekehrt haben. Hier wacht man am Anfang auf neben einem Greifen ist, glaube ich, das offizielle Wort, was man dafür verwenden würde. Nämlich Trico heißt der. Das ist so eine Mischung aus Hund, Katze und Vogel, wenn man so möchte. Ne? Und ist quasi haushoch. Und das finde ich sehr interessant, weil auf einmal bei Ico bist ja eher so du derjenige, der das Mädchen beschützen muss. Und hier ist es jetzt ein bisschen andersrum. Natürlich ist der auch irgendwie für dich eine Bedrohung, weil der einfach so groß ist, so nach dem Motto, wenn der einfach mal aufstampft, dann würde der dich auch einfach platt treten. Und irgendwie beschützt der dich dann so ein bisschen, aber du auch ihn und so. Und ich finde es halt sehr interessant, wie sie da so ein zwischen diesen beiden Viechern sowas aufbauen, da müssen wir auf jeden Fall noch mal drüber Viechern, also zwischen dem Viech und dem Jungen, Entschuldigung.
Das kleine Viech.
Aber ich finde es schon von dieser ganzen melancholischen Stimmung und von diesem Spielprinzip, dass du einfach aus einer Welt, wo du nicht weißt, was mit der passiert ist und warum die da ist und wie du da hingekommen bist, musst du einfach flüchten. Und in diesem ist es schon Ico sehr ähnlich und auch mit der Architektur und der Art und Weise auch Shadow of the Colossus sehr ähnlich.
Ja, ja. Aber Shadow of the Colossus also, kommt eben in dem Moment durch, wenn du auf dem Fell oder auf dem Federkleid, dieser Chimäre, heißt dieses Fabelwesen, wenn du da an dem empor hangelst, es wirkt lang nicht so bedrohlich wie die Kolosse aus Shadow of the Colossus, weil die haben dich ja mehr oder weniger auch oft ignoriert, weil du so ein kleiner Wicht bist. Und hier ist diese Beziehung zwischen Trico und dem Jungen ja spielelementar und wichtig. Also das, ich finde, es ist schon genau die Mischung eigentlich aus diesen beiden Spielen, weil aus beiden Spielen Elemente drin vorkommen, aber halt zu einem neuen Spiel sich vereinen. Aber spielerisch erinnert es mehr an Ico, das stimmt, ja.
Genau, aber auch so, das, was Daniel sagt, du wirst ja wirklich in Medias Res reingeworfen. Du hast ja wirklich null Plan, wo du bist und du wachst in dieser Struktur auf, in dieser gigantischen Struktur und musst im Prinzip dann erstmal einen Weg herausbaden. Das ist so dein erstes Ziel und erst nach und nach kommen deine Erinnerungen zurück. Das ist ganz ähnlich wie bei Ico, wo der Junge, eigentlich ist es sogar noch krasser als bei Ico. Also bei Ico weiß man ja wenigstens, wie der Junge da hingekommen ist. Da gibt es ein langes Intro, wie er da hingeschleppt wird in dieses Grab. Aber auch da hast du dann am Anfang überhaupt gar keine Ahnung, warum wirst du weggesperrt und so weiter und so fort. Und weshalb ist dieses Mädchen dort eingesperrt und welche Rolle spielt sie dabei? Und das haben diese ganzen drei Spiele eigentlich gemeinsam. Es gibt halt immer es gibt eine Grundlinie, es gibt halt ein Grundziel und auch einen groben Plot, der eigentlich relativ klar ist. Also bei The Last Guardian ist es auf jeden Fall die Flucht, aber das Ganze drumherum, da wird hier viel Interpretationsspielraum gelassen. So, also die Ruinen und die Bauten, die sprechen für sich. Also die zeugen halt von dieser alten Zivilisation und muss dir selber überlegen, welche Bedeutung das hat. Und es gibt dann also gerade so zum Schluss im letzten Drittel gibt's dann auch einige Hinweise, wo aber nie jemand sagt, ja, das ist jetzt so und so, sondern das wirkt alles sehr sehr rätselhaft. Sehr, sehr befremdlich teilweise auch, macht aber dann den Reiz irgendwie noch aus. Also es ist immer genug Erklärung, dass du als Mensch und dass du als Protagonist immer genau weißt, okay, ich muss hier weg oder dies und das habe ich jetzt zu tun. Und die ganzen Zusammenhänge drumherum sind ein großes Mysterium irgendwie so.
Aber es ist das klarste und eindeutigste Spiel
Ja, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ich finde, es hat eine überraschend gute, nachvollziehbare Story. Bei Ico und Shadow of the Colossus bleibt viel mehr deiner eigenen Ausgestaltung über. Also das heißt, du musst viel mehr irgendwie reininterpretieren, musst viel mehr versuchen, dir selber dann Reim drauf zu machen. Und ich finde, Last Guardian ist wie ein gutes Märchen. Also wenn man es dann durchgespielt hat, versteht man eigentlich am Ende alles. Natürlich hat ein Märchen immer seine eigenen Gesetze und Regeln, die man einfach als gegeben nehmen muss, die vielleicht sich nicht mit der Realität in Einklang bringen lassen, da muss man halt einfach akzeptieren, dass es da halt eine böse Hexe im Wald gibt, so sage ich jetzt mal. Also es ist jetzt kein, das ist jetzt eine Anspielung auf Grimms Märchen und nicht irgendwie ein Spoiler zu Last Guardian, keine böse Angst. Hexe, genau. Aber wisst ihr, was ich meine? Es ist halt ein Märchen. Da gibt es halt einfach gewisse Sachen, die muss man so als Gesetz akzeptieren. Aber in dieser Märchenwelt, finde ich, ist es eine nachvollziehbare Story und auch eine Story, die am Ende wenig Fragen eigentlich offen lässt. Und das hat mir gut gefallen.
Es gibt auch klare Flashbacks sozusagen, die dir bestimmte Dinge klar und deutlich zeigen, wie sie passiert sind, was an bestimmten Stellen, die am Anfang vielleicht noch ein Fragezeichen sind, sieht man dann auch klar und deutlich. Und so, dass man am Ende des Spiels auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, die grobe Story zumindest sehr genau mitbekommen hat. Und es gibt ja auch diesen Sprecher. Und das ist eigentlich auch von Anfang an relativ eindeutig, der dir immer in bestimmten Situationen, wenn das Spiel merkt, du kommst gerade nicht weiter oder es geht vielleicht nicht weiter oder du siehst irgendwie den Ausgang nicht oder du weißt nicht, dass du jetzt Trico irgendwie füttern musst oder so, dann kommt auch immer dieser Sprecher und schaltet sich dazu, so ein Off-Sprecher, so ein älterer.
Weiß eigentlich jemand, ob das Japanisch ist oder ist das eine Fantasiesprache? Also,
gute Frage, ja.
Okay, es tut mir leid, mein Japanisch ist nicht gut genug, als dass ich das erkannt hätte, deswegen.
Ja. Es klingt aber irgendwie so ein bisschen so japanisch-asiatisch, gell, auf jeden Fall.
Ja. Schon, ja, aber das ist wie bei den beiden Vorgängerspielen, ist auch eine
Fantasiesprache. Und dann siehst du in den Untertitelungen, steht dir dann, und ich ging heraus und suchte nach mehr Nahrung. Oder mir wurde bewusst, dass ich mehr Nahrung suchen musste. Ja, und solche Hinweise kommen dann aber. Und das, finde ich, ist eine sehr schöne Mechanik, weil das fehlte bei den beiden Vorgängerspielen ab und zu. Gerade bei Shadow of the Colossus ist man ja oft komplett auf sich alleine gestellt und weiß überhaupt nicht mehr, wo man hin muss und irrt dann auch mal eine halbe Stunde irgendwie planlos durch die Gegend. Ich kann mich zumindest daran erinnern, dass ich mir so eine Karte mal gedruckt habe, wo die verschiedenen Kolossi zu finden sind, um zumindest so eine grobe Orientierung zu haben, weil man sich da ja wirklich komplett verlieren kann. Und das ist bei The Last Guardian auf jeden Fall deutlich geführter. Für den Spiel aus dieser Ecke auf jeden Fall fällt sehr auf, dass man sich deutlich seltener verläuft.
Ja, das stimmt. Obwohl du ja bei Shadow of Colossus dieses Schwert hochhalten kannst und dann siehst du ja auch so einen Strahl, wo du hin musst. Aber es stimmt schon, es nimmt dich deutlich mehr an der Hand. Es weist dich meistens darauf hin, was du machen musst. Es ist oft relativ klar, also stimmt schon, man ist da irgendwie Last Guardian weniger verloren, dass man so dieses, ist es überhaupt richtig, was ich jetzt hier mache? Vielleicht habe ich jetzt eine Stunde lang komplett in die falsche Richtung gearbeitet. Das passiert eigentlich in Last Guardian nicht, weil du da doch relativ schlauchartig durchgeführt wirst. Manchmal gibt es halt so Stellen, aber das liegt dann eher an der Steuerung oder an dem störrischen Trico, dass man da halt so ein bisschen hängen bleibt und nicht weiß, ich dachte jetzt eigentlich, ich muss da oben durch dieses Fenster springen, aber der springt da nicht durch. Also vielleicht muss ich da doch nicht lang und so. Und dann probiert man es halt nochmal und auf einmal springt er dann da rauf. Und da bist du, es geht da doch da lang und sowas. Also man kämpft dann halt eher so ein bisschen mit der Steuerung und der Technik. Ich finde aber tatsächlich, die war jetzt nicht so schlimm wie erwartet. Also im Vorfeld, ich habe es jetzt ja erst im neuen Jahr gespielt und alles, es ist so schlimm und man kämpft nur mit der Steuerung und der macht nie, was man da will und so. Und ich habe jetzt gedacht, oh Gott, das ist ja bestimmt grauenhaft zu steuern, aber ich fand es gar nicht so schlimm. Also klar, es ist nicht die perfekte Steuerung, aber ich glaube, das ist Absicht, weil Trico soll halt störrisch sein, weil der eben ein Lebewesen ist. Und ich glaube, das verstärkt, wenn man sich's mal wirklich so im Nachhinein betrachtet, die Glaubwürdigkeit enorm. Also der wirkt so lebendig und der wirkt halt wie, wenn man in der Realität irgendwie einen Hund oder eine Katze hat oder so. Die sind ja auch manchmal einfach störrisch und dann wollen sie da irgendwie nicht durch oder verstehen nicht, wo der Ball liegt, wenn der dann irgendwie unter den Teppich gerollt ist oder sowas. Dann zeigst du da immer hin und dann läuft er da rum und guckt und checkt aber nicht, wie er den da rauskriegt oder sowas. Also wie so ein echtes Haustier, in Anführungsstrichen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand das unfassbar beeindruckend, wie lebendig Trico wirkt. Also wenn der dann mal mit den Ohren so wackelt oder sich mal so hinsetzt und hinterm Ohr kratzt und einfach auch mal sich nicht drum schert, was du da jetzt gerade von ihm willst, sondern einfach sagt, nö, ich guck jetzt mal, was hier so ist.
Es gibt halt manchmal Dinge, die interessanter sind für Trico als du. Ja,
genau.
Das ist großartig, ja.
Nee, das ist auch ja. Muss ich auch zu 200% zustimmen. Lass uns gleich nochmal über Steuerung und Kamera reden. Das sind ja das durchaus Sachen, die viele auch gestört haben. Aber nochmal zu Trico. Ich finde, das ist ein unglaubliches Achievement, das Wesen. Das ist so unfassbar gut gemacht. Ich hab das Spiel tatsächlich zweimal hintereinander gespielt. Ich fand das so gut, dass ich dann fast direkt nochmal neu angefangen habe. Und der macht ja auch tatsächlich teilweise andere Sachen. Also klar, die wesentlichen Sachen in der Handlung, die bleiben zwar gleich, die sind sozusagen geskriptet, aber wenn du mit dem zum Beispiel auf ein großes Feld gehst und da gibt's verschiedene Sachen zu entdecken und zu machen, dann reagiert die KI manchmal auch komplett anders auf bestimmte Dinge. Also bei mir teilweise andere Sachen gemacht oder auf andere Dinge reagiert. Und dass der manchmal auch nicht kapiert, was du von ihm möchtest, weil der Junge und er, sie sprechen ja völlig unterschiedliche Sprachen und alles, was er kann, ist mit Rufzeichen oder mit Handzeichen auf irgendwas zeigen. Und wenn Trico denkt, keine Ahnung, interessiert mich jetzt überhaupt nicht, dann macht er das auch nicht und sieht was anderes. Gerade so, wenn Essen in der Nähe ist. Also er wird manchmal auch einfach hungrig und setzt sich hin und sagt, jetzt gehe ich nicht weiter, mein Magen knurrt. Das hörst du dann auch wirklich, dass der Magen dann ganz laut knurrt und er sieht auch wirklich sehr widerlich aus.
Er wird dann auch aggressiver und hat auch keinen Bock mehr und so. Ja.
Ich habe oft gehört, dass viele sich von dem Wesen auch abgestoßen fühlen, weil das einfach nicht hübsch ist so. Und ich finde gerade, das ist das Brillante daran. Es sieht halt aus wie ein echtes Lebewesen. Er hat sogar, also ich meine, der ist halt ein bisschen schmutzig, der ist nicht perfekt. Das ist jetzt kein güldener Pegasus oder so, den man irgendwie aus der Hollywood-Produktion kennt, sondern es ist einfach echtes Lebewesen, dem fallen die Federn ab. So irgendwie. Der hat auch wirklich Wunden, wenn der kämpft, du musst die Speere aus ihm rausziehen. Und der macht manchmal auch holprige Bewegungen. Das heißt, der ist auch manchmal sehr tollpatschig, manchmal rutscht der auch einfach aus. Es kann auch sein, dass er dich
runterschmeißt von der Brücke, weil du irgendwie im Weg bist.
Ja, ja. Manchmal ist er auch ein bisschen nicht so ganz direkt. Er ist halt groß, er hat halt auch Schwierigkeiten, sich in diesen engen Räumen zu bewegen. Das sieht man auch einfach, dass der überhaupt eine KI in so einem engen Raum bei so einem großen Wesen zu machen, ist super krass. Und ich meine, und das ist genau das Gegenteil von diesen schrecklichen Disney-Kreationen, irgendwie, wo die Arschlöcher wegretuschiert werden.
Man sieht wirklich das perfekte von Trico,
wenn man in Kamera schlecht positioniert. Ja, wirklich. Also 101 Dalmatiner auf den Postern haben die überall die Po-Löcher wegretuschiert. So einfach, um den Leuten nur so Kuscheltiere zu geben. Und Trico ist kein Kuscheltier.
Ich hab's nicht gesehen, aber man kann ihn auch beim Kacken oder beim Pissen erwischen. Ich hab's nur gelesen, dass es geht. Wenn Trico sich unbeobachtet fühlt, dann erledigt er sich wohl auch mal.
Ja, und da gibt's sogar ein Achievement. Das heißt irgendwie und das kriegst du dann, wenn du halt einfach irgendwie ihn mal alleine lässt oder irgendwo zurücklässt und dann kommst du halt in dem Moment hin, wo er da gerade irgendwie hinpinkelt oder so und dann kriegst du das Achievement dafür. Also
das ist fantastisch. Ich finde das richtig, richtig gut, weil das macht ihn halt einfach echt und es ist halt ein Lebewesen, so wie du. Und das ist so gut gemacht. Und irgendwann, das ist ja genau das Ziel dieses Spiels, diese Bindung zwischen dir und dieser Kreatur aufzubauen. Und ich finde, das funktioniert hervorragend.
Es ist ein unglaublicher Meilenstein, den die Videospiele damit geschafft haben, wie Trico sich anfühlt, wie er auf dich reagiert. Und er wirkt immer glaubhaft. Also mir ist es nie passiert, dass ich dachte, okay, jetzt hier zuckelt irgendwie die KI und das Ding fängt an, irgendwie komisch durch die Gegend zu glitschen oder sowas, weißt du? Oder es wirkte irgendwie unglaubwürdig. Allein die Tatsache, dass du ihm nur ungefähr versuchst, mit einer Zeichensprache und mit Lauten klarzumachen, was du von ihm willst, und er guckt dich dann so an und senkt so den Kopf so schief, wie das halt so typisch Hunde machen, und du merkst so richtig so, der hat keine Ahnung, was ich von ihm will. Das ist großartig. Das ist so toll, und da gebe ich dir auch recht, Daniel, diese Kommunikationsform, die gehört auch absolut zum Spielerlebnis dazu. Also, dass auch Trico nicht immer das macht, was du willst, Trico, dass der macht, was er gerade Lust hat, dass er manchmal dich auch völlig uninteressant findet, das gehört absolut zu diesem Spielerlebnis dazu, und man wird ja auch besser, also man lernt ja auch Dinge, wenn man ihn immer fleißig füttert und so und ihm dann auch mal diese Tonne ins Gesicht wirft und dann merkt, okay, ich muss die vielleicht so positionieren, dass er da auch hinkommt, dann lernt man auch irgendwann, ich stand immer auf seinem Kopf und habe ihm gezeigt, wo er hin soll.
Und dann dreht er
aber den Kopf, dann versucht er so mich anzugucken, aber sieht's ja nicht. Und dann habe ich auch gemerkt, so das ist, man kriegt so ein bisschen so ein Gefühl dafür, ihn irgendwie erst zu rufen, dann guckt er und dann gibt man die Signale. Also man lernt halt einfach auch so diese Sprache und diese Kommunikationsform. Und das ist wirklich gelungen. Das führt schon auch ab und zu mal zu ein bisschen Frust, wie es halt mit einem echten Haustier auch zu Frust führen kann, wenn das Ding halt einfach nicht hört, was du willst und du dann immer noch da blöd rumstehst wie so ein Affe und versuchst irgendwelche Zeichen zu machen. Aber das gehört zum Spielerlebnis dazu. Aber wenn wir jetzt über die Steuerung und über die Kamera reden und über die Sachen, die halt nicht so gelungen sind, die sorgen ja dann halt auch durchaus sehr für Frust und die lassen sich leider nicht damit erklären, dass das irgendwie zum Spielgefühl dazugehört. Also wie.
Warte mal, bevor du da kommst, ich wollte noch was ganz kurz sagen, weil du musst ja, bevor du diese Zeichensprache mit ihm sprechen kannst, sage ich jetzt mal, also bevor du ihm irgendwelche Hinweise geben kannst oder so, musst du dir erstmal sein Vertrauen erarbeiten. Und ich finde schon, der Anfang ist schon echt interessant, weil den habe ich ja schon auf der Gamescom gespielt und ich fand es schon da enorm eindrucksvoll, wie das halt einfach ein Monster am Anfang für dich ist. Du weißt ja nicht, was mit dem ist. Der ist angekettet da in dieser Höhle und der schlägt halt nach dir, weil der halt einfach Angst hat. Der ist halt ein Tier, was quasi zurückgedrängt und verletzt ist. Und das sind ja immer bekannterweise die gefährlichsten. Und du musst dann erstmal sein Vertrauen gewinnen. Und das klappt aber jetzt nicht mit, ja, ich werfe ihm halt mal eine Tonne hin und dann drücke ich einen Knopf und dann ist das halt wie ein Pet in so einem anderen Spiel. Dann läuft er mir einfach nach. So. Nein, der über den Lauf der Spielzeit hört er immer besser, gewinnt immer mehr Vertrauen zu dir, wenn du ihm paar Mal geholfen hast, dann wirklich fasst er auch Vertrauen, dann vertraut er dir auch, dass er mal irgendwie auf so eine wackelige Säule springt oder sowas, was er halt am Anfang nie machen würde. Und ich finde es halt total eindrucksvoll, wie diese Beziehung zwischen den zwei aufgebaut wird und wie die aber auch bis zum Ende nie zu so einer hundertprozentigen, also es ist ja dann trotzdem immer noch so ein Gefälle zwischen den zwei, ne? Es ist ja dann trotzdem am Ende klar. Genau, er ist ein wildes Tier und du bist ein Mensch, also auch wenn jetzt beide hier zusammenarbeiten und sich helfen, ist immer irgendwie klar, dass sie immer noch einen Konflikt zwischen beiden stehen haben und sowas und das finde ich total eindrucksvoll.
Was ich auch super gut finde, ist irgendwie, dass er dadurch, dass er denen nicht immer gehorcht und dass er auch seinen eigenen Willen hat und so, entwickelt sich die Beziehung auch dahingehend, dass es halt wirklich eine Wechselbeziehung ist. So, also du machst Sachen, die er nicht machen kann, aufgrund deiner Körpergröße teilweise oder einfach auch, weil du Hände und Arme hast. Und er macht aber dafür dann auch andere Sachen für dich. So, also du, das ist die nur. Beide helfen sich gegenseitig. Das ist nicht so wie in anderen Spielen, wo du sagst, so jetzt flieg nach vorne Pegasus und mach den Scheiß und mach die Gegner platt. Und das ist so ein Ding, das man befehlen kann, sondern es ist halt einfach dann, man hilft sich gegenseitig, man ist ein Team. Und mit diesem Vorbehalt, den Daniel gerade gesagt hat, also es ist nie so, dass die beiden dann sich dann nachher einen High Five geben und sagen, alles super, sondern es ist wirklich immer noch dieser Gap zwischen den beiden, aber die helfen sich gegenseitig. Es ist
eben nicht so wie bei Ico, dass man eben immer so eine Escort-Missionsgefühl hat, sondern man ist wirklich dann auch abhängig in vielen Situationen von Trico und was er macht.
Ja, das stimmt. Aber das stimmt ja auch nicht, weil bei Ico hilft sie dir
ja auch aber an vielen Stellen. Überwiegend ist man schon eher der Beschützer.
Ich denke da jetzt eher so an Margin in Forsaken Kingdom zum Beispiel, wo es ganz stark so ist, dass die Kreatur für dich da ist. So, also zwar wird das in der Story anders erzählt, aber spielmechanisch ist es da zum Beispiel so, dass du einen Knopf drückst und dann passieren Dinge. Und hier ist es halt wirklich komplett anders. Und das macht das so beeindruckend halt eben. Und dann kommen am Ende auch Situationen, sind beide halt aufeinander angewiesen. Wenn die beiden sich nicht hätten, wenn sie nicht zusammenarbeiten würden, würden sie nie durch diese Struktur irgendwie kommen und deswegen funktioniert das
auch. Man muss auch nicht alle Fässer finden und alle Fässer füttern und man muss ihn ja auch nicht streicheln. Also wir müssen noch dazu sagen, es gibt eine extra Tastenkombination, um Trico zu streicheln, um ihn zum Beispiel nach aufregenden Kämpfen, wenn er irgendwie in den Kampf verwickelt ist. Man selber ist ja auch in solchen Situationen komplett wehrlos eigentlich, wenn dann so bestimmte Wachen kommen. Naja, relativ wehrlos. Wieso? Man kann ja nicht, man hat kein Schwert, man kann nicht kämpfen oder so, man kann ja eigentlich.
Aber man kann ihm helfen. Also es gibt ja so, also vielleicht muss man das kurz erklären. Trico hat Angst vor einem bestimmten Buntglas. Es ist geformt wie ein Auge. Nie so richtig hundertprozentig erklärt, warum.
Künstlerisch gestaltet
ist. Richtig, genau. Aber das ist so ein Symbol, das ihn Angst bereitet und ihn auch Einfluss auf ihn ausübt. Also so eine Art mystische Wirkung hat. Es ist wie so ein, wie das Kreuz bei Christi beim Teufel oder so. Ne? Also der reagiert da wirklich drauf, der geht dann an diesen Stellen auch nicht weiter. Das ist wirklich so ein Signal, hier geht's nicht weg. Und du musst diese Buntgläser dann irgendwie aus dem Weg schaffen, indem du die zerstörst, irgendwo runterstürzen lässt oder so. Und es gibt zum Beispiel so Soldaten, die haben so kleine Schilder mit so kleinen Buntgläsern. Und die kann man umstoßen. Die muss man sogar umstoßen. Also, weil Trico lässt sich von denen in die Ecke treiben. Der ist nie komplett wehrlos. Der kann dann schon links, rechts was machen, aber der lässt sich dann immer in bestimmte Ecken treiben. Und da hast du dann auch großen Einfluss drauf. Also, wenn diese Soldaten kommen, dann musst du dich gegen die schmeißen. Die sterben dann zwar nicht, aber die lassen ihr Schild fallen. Und in dem Moment kann Trico zuschlagen. Und du kannst Gegner, die auf dem Boden liegen, das sind halt keine Menschen, sondern das sind irgendwie so lebendig gewordene Rüstungen. Also da drin ist jetzt irgendwie kein Körper, sondern kein Fleisch oder so, sondern das sind so Rüstungen, die von selbst sich bewegen sozusagen. Wenn die auf dem Boden liegen, kannst du den Kopf nehmen und abreißen.
Okay, ja, stimmt.
Also sobald du den Helm, wenn du den Helm nämlich löst, dann wird der Körper leblos. Du kannst aber andersherum, das musst du an einigen Stellen machen, diesen Kopf auch auf Rüstungen draufsetzen, dass sie lebendig werden. Also das ist halt das Stück. Richtig, genau. Aber in Kämpfen sind das so Sachen, mit denen du helfen kannst. Und dann hast du natürlich, das ist ja eine Fähigkeit, die du direkt am Anfang hast, auch dieses Schild, diesen Blitz, weil Trico hat hinten an seinem Schwanz so eine Art, das klingt jetzt merkwürdig, aber hat so eine Art Laser oder Blitz oder so. Also ich finde, später sah es wie ein Laser aus. Und du kannst mit diesem Schild dann auf bestimmte Stellen zielen. Und es braucht ein bisschen. Also Trico muss sich dann erstmal ausrichten, aber kann dann mit diesem Blitz schießen. So, das klingt jetzt mehr gamey, als es im Spiel dargestellt wird. Also es wird sehr, sehr elegant gelöst. Sieht auch irgendwie cool aus, ohne dass es jetzt doof wird.
Aber auch das ist nicht so, dass du jetzt da irgendwie einfach so piu, 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 piu alle wegschießt, sondern es ist extrem schwer zu timen. Manchmal macht das nicht oder manchmal steht er falsch rum und dann trifft er nicht richtig. Also selbst das ist jetzt nicht so, dass du im späteren Spielverlauf einfach wie so eine Waffe einfach um dich schießt und dann die Soldaten da wegbratzt.
Er macht die natürlich, das ist klar. Also er ist halt wirklich der starke, große. Aber du stehst halt nicht dort tatenlos daneben und machst halt nichts, sondern du kannst halt schon wesentlich eingreifen und beeinflussen und helfen. Und natürlich, was ganz wichtig ist, ist natürlich die Verarzung dann später, weil Trico trägt davon, hat dann Speere in sich drin stecken, und die musst du halt auch rausziehen und das ist halt etwas,
eben auch was beruhigen. Also das finde ich eben auch so einen schönen Moment. Er ist dann total aufgewühlt nach solchen Kämpfen, auch wenn er verletzt wurde, wenn du ihn dann verarztest und die Speere rausziehst, dann kannst du ihn eben auch streicheln und ihn beruhigen. Und ich finde, das merkt man auch in dem Spiel, wenn du dich halt viel um ihn kümmerst, immer gleich auch die Speere rausziehst und immer gleich auch streichelst und zwischendurch vielleicht mal ein bisschen liebkost, dann ist es wie bei einem echten Tier, dass er dir dann halt auch zutraulicher wirkt. Ich weiß nicht, ob du bei den zwei Playthroughs einen Unterschied gemerkt hast, weil du ihn vielleicht anders behandelt hast, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das Spiel auch unterschiedlich darauf reagiert, wie viel du ihm fütterst und wie viel du ihn pflegst und streichelst.
Ja, dir das mit den Kämpfen ist mir stark aufgefallen. Also welchen Einfluss ich drauf nehmen kann. Also beim zweiten Durchlauf ist mir dann aufgefallen, wenn ich taktisch vorgehe, also wenn ich wirklich ihm dabei helfe und solche Sachen dann mache, dann gehen die auch viel flotter von der Hand. So. Und er hat dann natürlich auch weniger Speere drin. Das hat jetzt keinen Einfluss auf die Handlung. Die bleibt schon gleich irgendwie so.
Aber ja, du musst die ja umschmeißen, sonst geht's halt einfach nicht weiter, wenn du die Augen nicht entfernst. Es ist kein Open-World-Spiel, also du musst gewisse Dinge machen, sonst geht's einfach nicht weiter. Ja.
Aber die Kämpfe laufen nicht fest ab, so richtig, ne? Also das ist das Coole. Also die sind halt schon so ein bisschen dynamisch, je nachdem, wo die Soldaten positioniert sind. Ich nenne sie mal Soldaten, Rüstung, wie auch immer. Sehen auch so aus. Die, je nachdem laufen die Kämpfe schon ein bisschen anders ab. Das ist jetzt nicht alles irgendwie komplett geskriptet oder so. Es gibt dann andere Stellen, da ist es dann für die Handlung wichtig, dass bestimmte Dinge passieren, aber man hat da schon ziemlich viel Einfluss und das ist ganz cool. Also man steht nicht völlig wehrlos daneben und macht einfach nichts so, aber klar, er ist halt groß und kann dir helfen. Was halt aber Einfluss hat, ist zum Beispiel das Füttern. Vielleicht können wir da nochmal kurz was sagen. Es gibt viele, du fütterst ihn mit so Fässern. Da ist irgendwie so ein grünes Zeug drin. niemand weiß, was es ist, aber es bewirkt auf jeden Fall, dass die Hörner wachsen und dass die Flügel auch größer werden. Und wenn du alle Fässer findest, dann kriegst du dafür auch irgendwie Achievement oder so. Und die Hörner werden auch im Spiel dann größer, die Flügel auch. Also das hat jetzt auch nicht großen Einfluss auf die Handlung, aber damit kannst du ihn auf jeden Fall ein bisschen pflegen. Und viele Fässer sind halt auch optional. Also einige Sachen musst du dann auch finden. Es sind teilweise auch etwas knifflig, die dann halt zu finden. Ich habe beim zweiten Durchlauf auch nicht alle gefunden. Da gibt es irgendwie ein, zwei, wo ich wusste, da ist irgendwo was, weil Trico irgendwas gewittert hat. Der Schnupf fängt dann so an zu schnuppern und man merkt irgendwie, er riecht da irgendwie,
ja,
er
nimmt die Witterung auf. Schmetterlinge und so, genau.
Genau, da kommt genau diese Energieflüssigkeit aus so. Also das ist halt so eine Eigenschaft, weiß nicht, da fliegen dann halt diese blauen Schmetterlinge durch die Gegend, du weißt, da ist jetzt irgendwas, aber die kannst du halt optional irgendwie noch aufsammeln und finden und teilweise sind die Teile sehr schwer zu erreichen und du musst dann irgendwie so Sachen machen, Rüstungen lebendig werden lassen, um an bestimmte Sachen dran zu kommen, das ist dann sozusagen das Optionale in der Handlung.
Genau, das ist aber auch das Einzige, was man so als Sammel-Achievement oder sowas in diesem Spiel findet. Also die Welt ansonsten ist relativ karg, wie ihr schon gesagt habt. Es gibt nicht irgendwie zig Dinge zu tun, sondern es ist wirklich, steht im Mittelpunkt dieses Trico, mit dem zusammen zu flüchten aus diesen Ruinen. Und ansonsten ist es auch sehr ruinenhaft. Also diese bunten Glasaugen sind eigentlich auch schon das Bunteste, was man in dieser Welt findet. Es gibt kein Dörfchen, kein Städtchen, was man irgendwie erkunden kann, keine großen NPCs von diesen Wachen jetzt mal abgesehen. Es greift schon so diese, wir sind hier irgendwie alleine und auf uns gestellt, Atmosphäre der Vorgängerspiele auch ganz gut auf. Und dadurch hat man aber auch, finde ich, sehr viel Zeit, sich auf dieses Wesen und auf die Aussicht, nenne ich es jetzt mal, in dieser Welt zu konzentrieren, weil man muss schon wahnsinnig viel klettern, Daniel, gell? Also wir reden jetzt hier über Kämpfe und so und Trico, aber in erster Linie ist es schon ein Kletter- und Balancierspiel und den richtigen Weg irgendwie aus bestimmten Situationen rauszufinden.
Und auch nichts für Leute mit Höhenangst, also weil gibt ganz viele Momente, wo man wirklich über ganz dünne Dinger klettern muss, die in atemberaubender Höhe sind und der Wind pfeift dir um die Ohren und du hast das Gefühl, wenn ich jetzt einen falschen Schritt mache, dann stürze ich da einfach in die endlose Tiefe. Ich kann mich an eine Szene erinnern, da klettert man an so einem riesigen Mobile rum, was irgendwie in so einem Bereich zwischen zwei Türmen hängt und du siehst den Boden nicht mal. Und du musst dann auch sogar springen zwischen den einzelnen Elementen und das ist wirklich für Leute mit Höhenangst keinster Weise zu empfehlen. Vielleicht als Schocktherapie oder sowas, aber da muss man wirklich schwindelfrei sein, wenn man da durch will. Und klar, genau, man klettert halt viel, oft ist man auch einfach in so Ruinenbereichen unterwegs, wo man dann irgendwie nicht irgendwie jetzt große Abgründe hat, sondern wo man einfach über irgendwelche Trümmerteile klettern muss oder unten durch und eröffnest halt irgendein Tor, dass Trico weiterkommt oder so. Aber stimmt schon, die Kämpfe machen eigentlich nur den kleinsten Teil des Spiels aus. Also hinten raus wird's ein bisschen mehr, also da hat man ein bisschen mehr Kämpfe, weil es dann halt auch so auf das quasi Finale zugeht und man merkt dann schon, dass diese Welt dann halt auch versucht, euch da zurückzuhalten. Also die wehrt sich auch dagegen, dass ihr da abhaut. Aber am Anfang sind die Kämpfe eigentlich also fast schon homöopathisch. So, da kommt alle paar Stunden mal so ein Kampf, wo dann irgendwie so drei so Manschgal hast. Aber im Grunde ist es jetzt nicht so, dass man da die irgendwie ganze Zeit damit kämpfen beschäftigt ist. Witzig, ich habe das mit den Helmen überhaupt nicht bis zum Ende nicht angewandt. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Das habe ich jetzt gerade von Micha als Neuigkeit erfahren. Also man braucht das auch nicht. Kann auch einfach immer. Also ich habe schon versucht, auch Trico immer so ein bisschen zu leiten, indem ich zum Beispiel einfach dahin gelaufen bin, wo die Gegner gerade waren und den umgestoßen habe und dann gerufen habe. Und dann guckt er halt her und dann kommt er auch her und stampft da an die Stelle oder sowas. Und das hilft ihm dann auch einfach, um die Kämpfe dann schneller zu bewältigen. Und was ich noch zu dem Streicheln sagen wollte, es ist ja eigentlich fast egal, Manu, ob das eine spielerische Bewandtnis hat. Weil das Spiel gibt dir das Gefühl, dass es wichtig wäre. Also ich hatte immer das Gefühl, ja, wenn ich ihn gut behandle, wenn ich ihm viel zu essen gebe, wenn ich immer die Speere aus seinem Fell ziehe und wenn ich ihn immer streichel und irgendwie auch manchmal guckt er einfach so zu dir runter und macht so den Kopf so schief wie so eine Katze und dann kannst du ihn auch einfach so streicheln, dann musst du nicht mal auf ihn raufklettern. Und habe ich immer das Gefühl gehabt, wenn ich das jetzt mache, dann ist er danach ein bisschen weniger störrisch, dann hört er ein bisschen besser. Ich weiß nicht, ob das einfach nur psychologischer Effekt ist, ob ich mir das nur eingebildet habe, aber allein die Tatsache, dass das Spiel mich hat glauben lassen, dass es funktioniert, wenn du Trico gut behandelst und immer nett zu ihm bist, dann lohnt sich das auch für dich, weil dann ist er auch nett zu dir und hört besser auf dich. Und allein das psychologische Gefühl sagt ja schon was aus, wie sehr man auch an die Lebendigkeit und an das Eigenleben dieses Tieres glaubt. Ne?
Absolut.
Ja, der macht ja auch Sachen
streicheln, gell? Dass man ja. Wesen gut behandeln will, ist schon ein Unterschied.
Er macht ja auch Sachen durch, ne? Also er muss ja auch viel Leid ertragen. Und da hast du schon das Bedürfnis, ihm irgendwie zu zeigen, dass du schon dankbar dafür ist, dass er teilweise für dich übelst einstecken muss. Mhm. Und ich hatte dann oft das, also mir auch für, ich auch gleichgültig, ob sich das tatsächlich im Spiel irgendwie auswirkt, aber man hat einfach emotional, wie Daniel sagt, das Gefühl, man muss da jetzt irgendwie zumindest Danke sagen. So. Und das, die Art und Weise, wie du das machen kannst, ist halt ihn füttern, also Essen suchen oder ihn streicheln. Und das funktioniert total gut. Also die vielleicht die wichtigste Taste im ganzen Spiel. Ja. Können wir noch mal kurz über diese Umgebung sprechen? Mhm. Wie unglaublich beeindruckend. Ich fand die unglaublich beeindruckend. Weil die, also du sagst zwar, es stimmt, es sind in Anführungsstrichen nur Ruinen, aber was für Ruinen und vor allen Dingen, wie gigantisch groß das alles wirkt. Ja. Das sind man hat das oft bei so Computer, also es gibt viele Spiele, die schaffen es einfach nicht so wirklich, trotz großer Welt und trotz Open World und riesig, hier kannst du überall hin und so, die zu vermitteln, wie groß so eine Welt irgendwie wirkt, wie gigantisch das eigentlich ist und wie klein du eigentlich bist. Und hier bei dem Spiel merkst du das zu jeder Sekunde. Und es gibt wirklich, also du fängst, ohne groß zu spoilern, du fängst am Anfang sehr weit unten an in so einem Tal. Das in sich geschlossen ist, da ist so ein riesiger Krater, wo du nur über die Luft raus kannst und du fängst ganz unten an, also wirklich irgendwie irgendwo auf dem Boden.
Bitte? Im Keller wortwörtlich, ja.
Im Keller wortwörtlich. Und dann schaust du nach oben und siehst irgendwie in der Ferne so, es ist ganz diesig und man kann nur so die Silhouetten so ein bisschen erkennen, siehst du so schon so riesige Türme und irgendwie so Sachen und denkst, alles Hintergrundstaffage, da komme ich nie hin. 5 Stunden später stehst du da noch oben und schaust genau da runter, wo du vor einigen Stunden gestanden hast.
Da merkt man auch, warum das auf der PS3 einfach immer verschoben wurde, weil ich glaube einfach technisch das so am Limit war. Das ist ja selbst
es lädt ja auch
hier schon am Limit. Da kommen wir ja später nochmal dazu. Es
lädt auch nie
nachvollziehbar, warum das Spiel immer weiter verschoben wurde, weil die ganze Performance liegt wirklich auf Trico und dann noch diese schöne Aussicht und diese Höhe und dieses Gefühl, in diesem Krater zu sein, das war, glaube ich, einfach nicht machbar.
Ja, und dann manchmal, also wenn du dann tatsächlich mal mit einem Jungen irgendwie daneben springst, was ja durchaus passieren kann, und dann runterstürzt und die Kamera blendet dann erst nach einer Zeit aus, merkst du, okay, das da unten ist ja auch wirklich da, also es ist wirklich auch modelliert, es ist jetzt nicht irgendwie weggemacht oder so, das ist unfassbar. Ich fand das schon bei Ico und ich fand es auch bei Shadow of the Colossus, gab es ja auch an einigen Stellen Ruinen, fand ich das schon alles extrem geil, aber hier, ich finde da, das haben sie dann noch krasser hingekriegt, diese Glaubwürdigkeit dieser Ruine. Und die ist halt auch einfach irgendwie schön. Die wirkt nicht so, also es wirkt nicht so alles dahin Copy-Paste-mäßig, wie nicht so billig dahin gemacht, sondern es ist schon das Gefühl, dass jeder Stein auf den anderen gesetzt wurde und so. Und das wirkt alles sehr glaubwürdig, als wäre das wirklich mal belebt gewesen. Total toll. Und die Natur holt sich das an einigen Stellen.
Das fand ich ehrlich gesagt nicht so. Also glaubwürdig fand ich's vom Optischen schon, aber dass da was da jetzt für eine Welt war, das wurde mir nicht wirklich erzählt. Da kann man die Fantasie so ein bisschen laufen lassen, aber im Endeffekt habe ich dann schon immer gedacht, ja, okay, also dieser Bereich, der ist jetzt halt nur für dieses Rätsel da und da war doch nie irgendwie Leben. Also es wirkt alles schon sehr, entweder sehr, sehr lang her, dass da eine Zivilisation war, und viele Sachen, wie zum Beispiel auch diese Brücken ohne Reling und ganz viele Türme, wo man sich dann fragt, für was war der Turm eigentlich da? Das kommt nicht wirklich rüber. Es ist wirklich alles sehr stimmungsvoll, aber es ist keine glaubwürdige, da lebten mal Menschen und eine Zivilisation. Also da konnte ich zumindest mir nicht rausziehen oder mir vorstellen, wie das dort mal ausgesehen hat, als es belebt war.
Nicht?
Nee, es war einfach sehr märchenhaft.
Wie ja, genau. So, es ist so märchenhaft. Mich hat es total an Neuschwanstein erinnert. So von der, mit diesen, ne, das hat doch auch diese hohen Türme und dann diese, natürlich halt alles nicht ganz so krass und noch einen Tick glaubwürdiger gebaut. Aber es heißt ja nicht umsonst auch Märchenschloss. Es hat ja dann auch diese Brücke, die da zum Eingang hinführt und diese hochgezogenen Portale und so. Und ich fand, dass das schon in die Richtung geht. Und was ich total interessant fand, Micha, auch, dass das Spiel dir ganz oft einfach den Blick schon gibt auf andere Bereiche, wie du richtig sagst. Ne?
Ja, ja.
Und dann gehst du auf so einen Balkon raus und denkst, ich muss ja den Balkon weiter. Dann gehst du raus und ist dann nur so ein Balkon und da kannst du nichts machen. Da kannst du nur rausgucken. Und denkst dir, hey, wieso ist jetzt dieser Balkon da? Der hat überhaupt gar keine spielerische Relevanz, ist für das Level absolut irrelevant. Aber er ist halt dafür da, damit du irgendwo runtergucken kannst, wo du schon warst, oder damit du irgendwo hingucken kannst, wo du noch hinkommst. Also das Spiel gibt dir auch immer so ein Sense of Place, wie man so schön im Englischen sagt. Du hast immer das Gefühl, dass dir genau erklärt wird, wo du jetzt gerade in Bezug zu den anderen Elementen dieses Schlosses bist und sowas. Und damit du einfach nicht das Gefühl hast, ich laufe einfach durch eine Reihe von wirklich wahllos ineinander geklatschten Leveln und Tunnelarealen, sondern du hast immer das Gefühl, ah, jetzt bin ich hier auf der Höhe und da unten diese Brücke, über die bin ich ja schon drüber gelaufen und da oben ist jetzt noch dieser große Turm, da komme ich bestimmt rauf. Und dazu sind diese Balkone da, um da das da rauszugucken.
Ja, und ich finde auch gerade so, du kannst an vielen Sachen halt die Funktion noch erkennen. Du kannst halt irgendwie sehen, dass hier war mal eine Minenanlage und das hier muss das Rathaus oder so gewesen sein. Ich finde schon, dass man das erkennen kann. Also es ist aber, es stimmt schon, es ist lange, lange, lange her, dass da was ist. Also die Natur hat sich das an vielen Stellen zurückgeholt. Es ist ja viel auch eingestürzt und viel auch demoliert.
Stürzt auch ständig was ein. Auch.
Also alle zwei Minuten kracht irgendwas zusammen. Ja. Viel ist ja auch notdürftig gemacht und die Anlage wird ja zu, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, was man sagt, aber die wird heute nicht mehr zu dem ursprünglichen Zweck verwendet. Das wird auf jeden Fall schon klar. Also da ist irgendwie schon etwas, was die Zivilisation in der Form, wie sie früher wohl mal gewesen ist, halt verdrängt hat und mehr kann man jetzt nicht sagen, um es zu verraten. Aber das macht dann irgendwie am Ende schon alles Sinn, fand ich so. Also gerade dann, wenn man den Schluss sieht, denkt man so, ach so ist das. Und deshalb ist es so aufgeteilt und von Struktur. Man geht ja wirklich in der ganzen Reise auch von unten nach oben. Man kriegt ja wirklich jede Ebene einmal mit und ja, mehr darf man nicht sagen.
Aber jetzt mal nur noch mal zur Steuerung. Natürlich hat man manchmal so diese Elemente, dass man irgendwie an Trikot hochklettern will und dann steht er in dem Moment auf und dann hängt man auf einmal so komisch unter seinem Vorderlauf drunter und dann zuppelt die Kamera so ein bisschen, weil du auf einmal nur die Federn in Nahaufnahme siehst und nicht mehr genau siehst, wo du kletterst oder dass du mal irgendwo eine Säule hast, die sich genau ins Blickfeld schiebt und so Kleinigkeiten, klar, aber das war jetzt nichts, was für mich jetzt irgendwie groß kaputt gemacht hätte, sondern das ließ sich immer relativ leicht dann wieder reparieren, indem ich halt einfach irgendwie rumgeklettert bin oder Schritt nach vorne gemacht habe. Also wo hast du denn also da mit der Steuerung
gekämpft? Ich bin wahnsinnig geworden mit dieser Kamera. Also ich finde, an die Steuerung von dem Jungen gewöhnt man sich ja irgendwann. Der steuert sich schon ziemlich wonky oder ziemlich oldschool. Also es ist nicht sehr sehr toll gemacht, finde ich. Also er wenn er klettert und läuft, ich bin öfter einfach mal nur dumm an irgendwelchen Sachen abgestürzt, weil ich weil die Steuerung nicht sehr, sehr intuitiv an vielen Stellen ist, finde ich, wenn man zum Beispiel an so einem Vorhang hängt, Vorhang, an so einem Vorsprung, wie sagt man da? Vorsprung, danke, hängt und auf die andere Seite rüber hüpfen muss, dann hängt es immer auch von der Perspektive ab, in welche Richtung er jetzt hüpft. Da gewöhnt man sich dran an die Steuerung, aber an die Kamera habe ich mich nie gewöhnt. Die ist immer irgendwie blöd positioniert, zu eng an dem Blickfeld dran. Dann läuft dir Trico wieder ins Bild, dann siehst du wieder nichts. Und man muss ständig händisch diese Kamera nachjustieren und findet irgendwie, also mir ging es zumindest so, nie zu den richtig guten Kamerawinkel. Und dann hat mich auch wahnsinnig genervt, dass ich nicht einfach dieses Gefühl für diesen Jungen bekommen, weil der immer abhängig zur Kameraperspektive sich steuert. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Also das, ich habe so oft über dieses Spiel geflucht, weil einfach Kamera und Steuerung mich genervt haben. Und damit meine ich eben explizit nicht, dass Trico nicht auf mich gehört hat oder so. Ja, das habe ich ja extra vorhin erwähnt, das gehört zum Spielgefühl dazu. Aber nicht genau zu sehen, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin, weil die Kamera irgendwie in engen Räumen schon deutliche Probleme hat, finde ich, im Vergleich zu Außenarealen. In Außenarealen ist das alles gar kein Problem, wenn du da an diesem Mobile zum Beispiel rumkletterst, da stört sich die Kamera nicht dran, weil du bist ja frei. Aber in engen Räumen oder wenn du dann auch mal an so Vorsprüngen lang kletterst und du siehst nicht so richtig, wo muss ich jetzt hin? Und dann auf einmal hängst du mitten in der Kamera in der Wand drin und dann musst du wieder umdenken, wie der Junge sich steuert, weil du versuchst, die Kamera zu positionieren. Das fand ich einfach nicht sehr gelungen. Also aus einer rein technisch-mechanischen Perspektive fand ich das Kameraspiel und die Steuerung in Verbindung damit einfach ungut. Hat sich nicht gut angefühlt. Man gewöhnt sich dran, ja, aber toll war es nicht.
Also ja, ich habe auch manchmal so ein bisschen gekämpft mit der Kamera, aber ich habe es nicht als so frustrierend wahrgenommen. Also kann ich
mir jetzt an vielen Stellen das Spiel echt von der
Atmosphäre. Kann es doch sogar gemacht. Kann man nicht irgendwie umstellen Optionen, ob die Kamera quasi immer hinter dir bleibt und dem Jungen so hinterherfliegt oder ob man sie komplett frei drehen kann? Das ist doch eine Optionseinstellung, oder? Oder verwechsel ich das jetzt gerade?
Weiß ich nicht, aber das ist das, was du sagst, das ist interessant, weil mir geht's bei Spielen immer andersrum, wenn die Kamera, wenn die Steuerung, die Orientierung der Figur, in welche Richtung ich drücken muss und damit halt zum Beispiel nach vorne geht, sich mit denen, sich anhand der Kamera ausrichtet, also wenn die sich dreht und dann muss ich eine andere Taste drücken, damit die Figur nach vorne läuft, das irritiert mich viel mehr.
Ja, aber so war's
doch. Deswegen fand ich das jetzt, Nein, nein, so war es da halt nicht. Also wenn der, das ist ja so, wenn der Junge läuft, wenn er nach vorne guckt, dann musst du nach vorne drücken, damit er nach vorne läuft, egal wie die Kamera steht.
Ja, so ist es, aber das ist tatsächlich dann manchmal irritierend, weil du drückst dann halt manchmal irgendwie, wenn die Kamera genau andersrum ist, willst du halt nach vorne laufen und er läuft genau in die andere Richtung, als du eigentlich in dem Moment von der Perspektive her denken würdest. Also,
aber vorne ist doch immer vorne, oder nicht? Also immer, wenn der nach vorne schaut, dann. Weil ich hatte jetzt nicht so Probleme mit der Steuerung, deswegen frage ich jetzt ganz. Ich weiß es jetzt gerade wirklich nicht.
Ich bin auch verwirrt. Auf jeden Fall bin ich nicht damit klargekommen. Ich weiß gerade
also nicht, was genau der. Mit der Kamera, aber mit der Kameraführung, also ich, was mir manchmal passiert ist, wenn man auf Trikot hinten in seinem Nacken sitzt und er läuft gerade durch so ein Tor durch, dann gab es manchmal so einen Kameradrop.
Ja,
also dass die
Kamera. Hatte ich auch.
Ja, das fand ich doof.
Wenn also, eingeklemmt wird, ja.
Richtig, das ist auch richtig. Es kommt nicht oft vor, also ist mir nicht oft passiert, aber als es passiert ist, dachte ich, wow, was ist hier los? Aber dann, war nach einer Sekunde war das wieder weg, weil er halt dann weitergeht und dann stehst du wieder im Freien. Also das ist mir aufgefallen. Ansonsten fand ich es eigentlich immer sehr cool, wie die Kamera sich gedreht hat. Also wenn man irgendwann dieses Bedürfnis abstellt, immer nachjustieren zu wollen, dann und einfach die Kamera dorthin zeigen lässt, wo das Spiel jetzt sich haben will, dann funktioniert das eigentlich sehr gut. Und die Kamera zeigt ja auch viele Sachen. Also oft dreht sie sich halt in so eine Perspektive rein, um dir diese Szene in einem bestimmten Winkel zu zeigen. Und das fand ich eigentlich
ziemlich. Also ich fand eher diese Soldaten so ein bisschen nervig, weil die halt oft, die laufen sehr schnell, finde ich, dafür, dass das halt so Rüstungen sind die wirklich sehr flink und die greifen dich auch auf eine sehr große Distanz, finde ich. Also es gab echt so Momente, wo ich sage, ich bin doch jetzt extra auf der anderen Seite des Ganges gelaufen, einen Meter neben dem und trotzdem schafft das mich zu packen so. Und dann habe ich versucht, so vorbeizuspringen, so einen Hechtsprung zu machen und auch das hat dann nicht geklappt. Und also die fand ich einfach so einen Tick zu stark. Also es hat dann schon geklappt. Die
sind auch nervig einfach nur.
Ja, genau, die sind schon
echt nervig. Wenn du Trico hast und du hast das Schild und Trico ist in der Nähe, dann, wie Micha gesagt hat, dann finde ich, kann man die Kämpfe ganz gut erledigen, weil du ihm eben auch so ein bisschen sagen kannst, guck mal hier, da ist die eine Wache, dann erledigst du den mit dem Schild und dann benutzt du deinen Schild, um den Laser zu schießen. Die Kämpfe, die machen, finde ich, relativ Spaß und die funktionieren auch. Aber wenn Trico halt ganz oft passiert, dass Trico eben noch in einem Bereich ist, wo er warten muss, bis du ihm ein Tor aufmachst und er dreht dann auch schon voll durch, weil er eben sieht, dass du von Wachen bedroht wirst. Und du hast weder Schild noch Schwert noch irgendwas. Du kannst sie ein bisschen umschubsen, aber sie greifen dich halt und du musst irgendwie schaffen, so ein Fallgitter hochzuziehen. Und das geht auch, meiner Meinung nach, geht's an vielen Situationen nicht, ohne erwischt zu werden. Also du musst dann die Kette ein bisschen ziehen, dann musst du wieder die Wachen irgendwo woanders hinlenken, damit sie dich dort irgendwie nicht erwischen und dann musst du wieder außen rumrennen und man wird halt immer dann gepackt und muss dann wie bescheuert auf diesem Gamepad rumhämmern, um wieder sich davon zu befreien und dann kommt die andere Wache und die sind auch relativ flink. Also die waren mir auch ein Ticken zu nervig, diese Stellen, weil man immer wieder das Gleiche machen muss an den Stellen und es einfach nur so eine ganz heikle Timing-Sache ist. Es erzeugt zwar auch diese Spannung, die kommt in diesen Momenten schon sehr hoch, aber es ist auch sehr nervig, fand ich. Diese Wachen.
Ja, diese Kämpfe sind da an der Stelle echt nervig. Vielleicht noch kurz zwei, drei Sätze, bevor wir dann zum Ende kommen, zur Technik. Manu, wir haben es auf der PS4 Pro gespielt und wir können, glaube ich, über technische Probleme an keiner Stelle groß meckern. Also ich hatte
nie. Außer der Kamera bin ich völlig.
Genau, ich hatte nie Probleme, dass irgendwie die Grafik eingebrochen wäre, dass es irgendwie geruckelt hätte. Ich hatte nie Probleme mit irgendwelchen Elementen, die aufgepoppt wären. Also ich war tatsächlich für ein Spiel, was sich in der Tradition von Ico und Shadow of the Colossus sieht, fast ein bisschen erschrocken, wie gut's läuft. Also weil das waren ja wirklich Ruckelorgien, die tatsächlich auch in der PS3 HD-Version noch nicht so ganz sauber und rund liefen. Und ich habe eigentlich erwartet, dass Last Guardian auch wirklich echt anstrengend wird technisch. Aber zumindest auf der PS4 Pro läuft das alles problemlos, butterweich, knackige, scharfe Texturen. Also da hatte ich überhaupt gar keine Technikprobleme.
Und auch von der Grafik. Also ich finde auch Trico sah fantastisch aus. Dieses Federkleid, wie sich's im Wind bewegt. Und Auch die Texturen. Also ich hatte das ja auf der Gamescom ja mal kurz angespielt und da hat sich's auch wirklich eher noch wie ein PS3-Spiel angefühlt, wo man gesagt hat, okay, also das Spiel wird sicherlich emotional toll, aber es sieht halt auch aus wie ein 10 Jahre altes Spiel. Und das hatte ich jetzt beim Spielen überhaupt nicht mehr das Gefühl, dass es ein Last-Gen-Spiel oder sowas wäre. Also es sah toll aus, es hat unglaublich glaubhaften Trico und auch allein diese Federn, wie die sich bewegen und wenn man da lang hochkrabbelt, das sah wirklich, wirklich vor ein paar Jahren noch ganz anders aus, als man mal kurz reingespielt hat.
Ja, ich finde auch, dass die Lichtstimmung super geil aussieht. Das, also ich finde, gerade so, also mir hat es auch sehr technisch sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, sieht auch wunderschön aus.
Du hast
ja
nochmal ein gespielt,
gell? Ja, dazu sage ich gleich nochmal was, aber nochmal ganz kurz, optisch, so wenn die Sonne an bestimmten Stellen irgendwie fällt und wenn die wie die Ruinen teilweise beleuchtet werden, das sieht unglaublich, unfassbar gut aus. Und ich finde, also wer jetzt wirklich, da kann ich nur nochmal unterstreichen, wer jetzt irgendwie Angst hat, okay, das Spiel war jetzt 10 Jahre in Produktion und wer jetzt so ein bisschen auf fette, wer jetzt sagt, ich habe eine PS4 und ich will fette Grafik und ich will nicht, dass die Spiele so alt aussehen, dann darf sich da muss ich da keine Sorgen machen. Das sieht halt wirklich aus, als wäre es jetzt, als wäre es vor 3 Jahren quasi gestartet, die Produktion. Sieht wirklich fantastisch aus. Die Animationen sind so krass. Also ja, nicht nur vom Trico, sondern auch von dem Figur. Ja, der Junge, wie gut der aussieht, also wie gut der animiert ist und auch die Soldaten, die wir da genannt haben, die sind halt, gerade weil die sich so flink bewegen irgendwie, die wirken halt irgendwie auch so, als wären da wirklich Menschen irgendwie drin in dieser Rüstung. Das sieht total gut aus. Und auch wenn du an so Orte kommst, wo du mal ein bisschen mehr Fauna hast, also wo es sind ja so Bereiche, die sind dann stärker bewachsen, so wie unglaublich gut aussieht und alles bewegt sich irgendwie im Wind und wie gut der Sound bitte ist. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Die Musik ist unglaublich schön, sehr in der Tradition von Ico und Shadow of the Colossus, aber auch so, wenn du gerade in den höheren Ebenen beim Klettern unterwegs bist, wie dir dann der Wind um die Ohren pfeift und wie man dieses Gefühl von Ferne bekommt und dann siehst du im Hintergrund, wie das Vogelschwärme entlangfliegen, durch dieses Tal fliegen und du hörst dann aus der Distanz diese, das sieht so, das
klingt. Ja, wenn Tico dann schreit oder sowas und dann halt es so ja. durch diesen Kessel da durch und so.
Das ist unfassbar. Also auch so, gerade wenn man in Surround spielt, ist es ist sehr beeindruckend. Und Trico, wenn der wütend wird, das geht echt durch Mark und Bein, dieses Geräusch. Das ist richtig.
Mir fällt gerade apropos Kessel, das ist doch, das ist wie Stuttgart. Jetzt fällt es mir auf. Irgendwie ein Kessel, aus dem man nicht rauskommt und unten nur Ruinen.
Aber nochmal eine Sache wegen der PS4, also ich habe keine PS3 Pro, deswegen habe ich jetzt auf dem normalen Modus gespielt und wenn ich das richtig gelesen und gesehen habe, dann gibt's ja unterschiedliche Einstellungen für die PS4 Pro, also entweder höhere Auflösung 4K oder mehr Framerate.
Nee, und ich hätte du mir kannst echt, es nicht einstellen, nee. Also du hast, also bei mir gab's nur die Möglichkeit HDR ein- und auszuschalten, weil ich halt jetzt den HDR-Fernseher habe, aber du kannst nicht irgendwie eine Option einstellen, ja ich möchte 4K oder ich möchte Dings, sondern du schiebst es halt rein und er lädt dann halt den PS4 Pro Patch runter, den du ja auch de facto nicht als solchen erkennst und dann läuft's halt einfach, also du hast keine Einstellungsmöglichkeiten.
Naja, auf der normalen PS4, also in Innenarealen ist das alles top. Da gibt's dann keine Probleme, wenn du dann irgendwie in Ruinentunneln oder so unterwegs bist, da hatte ich dann keine Schwierigkeiten. Aber sobald mehr Objekte auf dem Bildschirm sind, zum Beispiel, wenn so die Situation mit den Soldaten losgehen oder sobald du rausgehst, also sobald da wirklich dann Bäume stehen und die Sicht wird weiter und so, ist das teilweise wirklich nicht schön von der Framerate. Das ist nicht so richtig spielentscheidend, das sage ich vorab, das ist jetzt kein Spiel, wo es jetzt drauf ankommt, dass die Reflexe hundertprozentig sitzen, deswegen ist das alles sehr spielbar und wenn man jetzt Shadow of the Colossus und Ico in der Urversion gespielt hat, also nicht HD, sondern wirklich noch auf PS2, sagt man sich wahrscheinlich, ja, das gehört halt dazu, aber das ist eine Frechheit. Mhm. Also ich finde eine Frechheit, dass man da als Kunde so geprägt wird, wenn man eine normale PS4 hat, dass dieses Spiel dann so derart scheiße läuft.
Vor allem, es war ja ein Versprechen von Sony, dass PS4 Pro nicht besser läuft, sondern nur mehr Effekte, mehr Fähigkeiten und eine höhere Auflösung bietet.
Es läuft de facto richtig schlecht. Also es ist wirklich an einigen Stellen, sieht's halt einfach, also es geht dann wirklich, ich schätze jetzt mal, ne, ich bin ja jetzt nicht so der Zähler, aber vom Gefühl her so auf die 20 runter.
Ist auch nachweislich.
Das ist nicht so. Das ist und das ist auch nicht cool. Digital Foundry hat da, glaube ich, einen sehr detaillierten Test gemacht. Die machen ja immer so sehr, sehr coole Technikanalysen und haben dann aber auch gesagt, so auf der normalen PS4 an einigen Stellen sieht das halt einfach, es ist einfach super schade, dass es dann so Daumenkinoartig wird. Und das ist schon störend. Mhm. Also man ist dann in diesem Flow drin und dann merkst du plötzlich, oh, hier ist es plötzlich wieder Computerspiel, weil du die Frame halt so runtergeht. Daran spürst du es. Und das hat mich echt gestört. Und wie gesagt, eine Frechheit. Also weil du weißt du, bist halt irgendwie ein treuer Kunde, kaufst direkt am Anfang eine PS4 und sagst, ich bin von Anfang an dabei, kaufst das Ding für 500 € oder was das da am Anfang gekostet hat, und dann 2 Jahre später kommt eine neue Konsole und dann wird sofort aufgeteilt. Dann gibt's ja, es ist ja nicht das erste Spiel, das schlechter läuft auf der normalen PS4, sondern Final Fantasy zum Beispiel sieht auch scheiße aus, und da gibt's irgendein anderes, das mir jetzt nicht einfällt, was auch schlecht aussieht. Was soll das? Mhm. Und gerade bei dem Spiel finde ich es halt schade, weil das ist, für mich ist das ein Kunstwerk, deswegen habe ich es auch 2-mal gespielt. Also ich bin ganz begeistert von dem Ding, aber ärgere mich halt eben, dass ich halt nur mit einer normalen Popel-PS4 da sitze und mir dieses Daumenkino angucken muss. Finde ich furchtbar.
Das ist echt eine Frechheit, weil das Versprechen ja wirklich da war und alle ja befürchtet haben, dass diese Aufsplittung früher oder später passieren wird. Ja.
Und ich sehe jetzt hier diese, ich habe jetzt gerade YouTube aufgemacht und gucke mir hier gerade PS4 Pro Material und das sieht ja wirklich butterweich aus. So hätte ich es gerne gespielt.
Ja. Und, es war tatsächlich auch ein gebrochenes Versprechen, weil Sony schon gesagt hat, die Power der PS4 Pro wird nur in zusätzliche Effekte quasi gesteckt. Also, dass du einfach vielleicht mehr Details hast, dass du vielleicht 4K-Auflösung hast oder dass du irgendwie eine höhere Framerate hast. Also quasi so 30 ist das Minimum. Und wenn du eine, 4K, eine PS4 Pro hast, dann kannst du halt auch 60 Frames spielen oder sowas. Aber das Spiel darf nicht schlechter laufen auf der alten Generation. Und wenn es natürlich jetzt so ein klassischer Fall ist und auch gleich so schnell, ne? Also gleich, ich kann jetzt.
Ja, und bei einem Third-Party-Entwickler kann man sagen, okay, die haben vielleicht die Konsole
nicht so gut im Griff,
aber das ist halt Sony-Publishing. Ja. Das ist ja wirklich ein hauseigenes Spiel.
Und dann mal. Und dann so ein wichtiges Spiel halt auch, ne? Also es wird bestimmt jetzt nicht der Mega-Verkaufsschlager werden im Vergleich zu anderen videospieligeren Sachen, das sage ich jetzt gar nicht, aber es ist halt einfach ein Prestigetitel. Mhm. Schon ein wichtiges Spiel für Sony auch und für die auch ein Kultur, also wie für die Spielkultur einfach auch ein wichtiger Titel. Also auch egal, was man davon hält, ist einfach ein Spiel, dass die Leute lange gewartet haben und so, und dann direkt so, es ist echt scheiße. Mhm. Also das hat nichts mit dem Spiel selber zu tun, sondern eher so mit der, ich weiß nicht, wozu es zählt, Release-Politik von Sony, ich habe keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall sehr ärgerlich.
Das ist tatsächlich ärgerlich. Also das kann ich auch absolut dann den Groll der quasi fast schon abgehängten ersten Generationen dann verstehen, die dann einfach sagen, ja, doll, gerade bei so einem Spiel und bei so einem wichtigen Spiel. Aber dass es ein wichtiges Spiel ist, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ne? Also ich für mich ist es ein absolutes Meisterwerk und ein Meilenstein, weil es einfach diese Beziehung zwischen den zwei darstellt und damit auch irgendwie dieses spielerische Gameplay-Element auf so eine ganz neue Ebene hebt, die ich in bisher wenigen Spielen irgendwie gesehen habe. Und ich hätte ja tatsächlich nicht gedacht, dass nach 10 Jahren Entwicklungszeit und einem gigantischen Hype-Berg, und zwischenzeitlich ist ja Last Guardian genau zu so einem Meme geworden wie Half-Life 3, so haha, Last Guardian confirmed und sowas. Und das ist dann, also ich habe mir gedacht, das kann ja eigentlich nur noch enttäuschend werden. Du kannst diese hohe Erwartungshaltung, kannst du gerade mit Ico und Shadow of the Colossus, die durchaus ja auch Probleme haben, aber die heute so als die perfekten, strahlenden Meisterwerke hingestellt werden und einfach einen total guten Ruf genießen. Wie willst du mit dieser Tradition und der Erwartungshaltung, die sie über 10 Jahre aufgebaut hat, noch irgendwie ein Spiel abliefern, was nicht die Erwartungen enttäuscht? Und sie haben es aber geschafft und davon muss man einfach den Hut ziehen.
Da muss man absolut den Hut vorziehen. Es ist ein Meisterwerk, da stimme ich euch auch absolut zu, aber mit auf jeden Fall 2, 3 gravierenden Macken, über die man aber, selbst ich bin darüber hinweggekommen. Also hättet ihr mich an dem Tag, wo ich es durchgespielt hat, hätten wir da gecastet, wäre ich auch noch ein bisschen wütender gewesen, weil es wirklich 2, 3 Stellen gab, die auch so physikbasiert und mechanisch so für mich überhaupt nicht funktioniert haben, wo ich wirklich am liebsten den Controller an die Wand gepfeffert hatte und einfach auch das Spiel, die Macher, die Steuerung, die Kamera und stellenweise auch Trico verflucht hätte. Aber genauso wie Trico, dann habe ich wieder was gegessen und dann wurden meine Augen wieder klarer. und dann hat mich jemand gestreichelt und dann.
Hat deine Frau dir so eine Tonne ins Spielzimmer geworfen.
Genau,
die und so ein Fass reingeworfen. Fass mit Spätzle und dann.
Es ist wirklich ein polarisierendes Spiel an vielen Stellen, weil man wirklich auch wütend. Also ich war selten so wütend bei einem Spiel wie an der Stelle, wo ich in so einem Rollkäfig gefangen war, hätte ich das Spiel am liebsten sofort gelöscht. Das hat mich so aufgeregt. Und dann hat man aber wieder Momente, die für alles entschädigen, und Trico streichelt man und schaut an und dann ist wieder alles gut. Aber es hat mich wirklich wahnsinnig gemacht stellenweise. Aber dann im Endeffekt ist es absolut ein Meisterwerk, da stimme ich euch zu. Und es ist lang nicht so mackenbehaft wie die beiden Vorgängerspiele, das muss man ja
auch sagen. Das wollte ich gerade noch mal in den Kontext sagen. Also für mich sind alle 3 Meisterwerke, aber ich denke, kein Computerspiel ist perfekt. Nö. Keins. keins der Welt. Also es ist einfach die Natur des Computerspiels, es ist interaktiv. Da passieren auch Sachen, die du als jemand als Entwickler nicht so vorhersieht. Also so sollen die wissen, was du jetzt da machst und welchen Kamerawinkel du wählst und so. Das gehört einfach dazu. Und auch wenn Shadow of the Colossus und Ico zu Recht halt oder den fetten Ruf genießen, als die haben auch einige ziemlich krasse technische Probleme. Also auch in der HD-Neuauflage sind die lange nicht. Ja, also da gibt's auch, also die sind ähnliche Probleme. Ich habe mich dann oft gefragt, als ich dann so dieses Echo so gehört habe zu The Last Guardian, ob die Leute denn auch wirklich die ersten beiden Spiele gespielt haben, weil die hatten durchaus sehr ähnliche Schwachstellen, so mit Steuerung und so.
Ja, aber das entschuldigt die, ja. Man muss das Spiel ja trotzdem
finden. Nein, das wollte ich nicht sagen, aber so, also auf der einen Seite zu sagen, so, Shadow of the Colossus ist das beste Spiel der Welt, aber dann halt sich zu wundern, warum die Steuerung bei The Last Guardian oft so eine ähnliche Haptik irgendwie so hat, das fand ich merkwürdig. Und deswegen in dem Kontext finde ich, also kein Spiel ist perfekt und Last Guardian bestimmt halt auch nicht. Also es gibt halt auch Stellen, die man besser machen kann. Aber es ist halt einfach der Gesamteindruck, der wiegt so und auch so. Also vor allen Dingen bei dieser Art von Spiel die Erfahrung eben. Und auch so das, was man als Geschichte mitnimmt, was man so als emotionalen, als Erlebnis mitnimmt. Und da ist das einfach, es gibt nichts Vergleichbares. Es wird auch lange Zeit für sich stehen. Also ich glaube, das ist so ein Spiel, da werden wir lange warten müssen, bis sowas Ähnliches vielleicht kommt und dann. Oder vielleicht auch nie. Also vielleicht wird das wie Shadow of the Colossus ein Spiel sein, wo was einfach nie erreicht wird.
Schauen wir mal. Die nächsten.
Bin ich mal gespannt. Also werden bestimmt viele Leute
auch so ja noch mindestens 10 Jahre. Das heißt, wir können dann über das nächste UEDA-Spiel auch noch sprechen.
Aber überleg, also ganz kurz. Also überleg mal, Shadow of the Colossus, man, wenn du mal drüber nachdenkst. Also klar, es gibt so Spiele wie God of War oder Castlevania, die so riesige Gegner haben irgendwie so. Aber nichts fühlt sich so an wie bei Shadow of the Colossus, oder? Also du hast nicht das Gefühl, so dieses Gefühl, diesen Koloss zu bezwingen, weil das wirklich Arbeit ist. Und es ist immer so gemacht, dass es zwar imposant aussieht, aber nie dasselbe Gefühl hinterlässt. Mhm. Und ich glaube, sowas Ähnliches wird bei The Last Guardian auch passieren, dass vielleicht ein paar Leute sagen, geil, das machen wir auch, diesen Begleiter als Fabelwesen oder als Kreatur oder so. Aber es wird sich nie so anfühlen. Ich glaube, das wird alles eher so in diese Margining in Forsaken Kingdom Richtung gehen, so dass es zwar ganz cool wird, aber nie so diese Sperrigkeit an einigen Stellen hat, die das Ganze dann glaubwürdig macht.
Mut zur Sperrigkeit, genau.
Ja, nee, ich glaube nicht, dass das jetzt eine große Welle nach sich zieht. Also es hat ja Ico und Shadow of the Colossus waren ja auch beliebt, aber da hat sich dann gar kaum jemand so rangetraut. Also, und ich glaube auch nicht, dass wir jetzt eine Welle an Last Guardian-Spielen sehen werden. Im Gegenteil, ich vermute sogar, dass es eins der letzten sein wird, weil auch wahrscheinlich Sony
das sagt. Das letzte seiner Art.
Oh. Ja, auch Sony, genau, wahrscheinlich. Also Sony wird ja auch nicht mehr sagen, so, ey, wir werden nicht nochmal für 10 Jahre so ein Ding finanzieren, für die PS5 dann irgendwann, also.
Ja, und es fühlt sich auch schon fast wie ein Relikt an, oder? Ja, also ich meine, heute Spiellandschaft hat sich so verändert bei so Spielen. Also es ist ja eher so, dass jetzt ist momentan so das, was Ubisoft so macht mit Massive Multiplayer und vielen Punkten und so Spielmechanismen, die dich halten. Ich glaube, sowas wie The Last Guardian ist ja fast schon ein Relikt aus der alten Konsolengeneration. Ja,
ich denke, man wird sowas im Indie-Bereich, findet man solche Sachen weiterhin, aber eben halt nicht mit diesem Production Value, die da Sony reingesteckt hat. Genau. Ja. Gut, eine Stunde über The Last Guardian gesprochen. Auf jeden Fall spielen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Auch auf einer PS4 spielbar, PS4 Pro sowieso. Dann hören wir uns morgen wieder an gewohnter Stelle. Auf Wiedersehen. Bis morgen.
Ciao. Tschüss.